Was uns am Herzen liegt, ist einfach das Evangelium, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und bei uns ist es halt Sport und Glaube. Wir verbinden es sehr viel mit Sport, aber der Glaube steht an erster Stelle. Sport kann man überall machen. Und was uns aber am Herzen liegt, ist, dass Menschen Jesus lieben lernen, ihn kennenlernen, mit ihm leben lernen. Und es ist ja egal, wie lange wir mit Jesus unterwegs sind. Ich nehme an, zumindest die ich kenne, weiß ich von vielen von euch, ihr lebt mit Jesus. Aber da gibt es ja auch die Hoch und Tiefs, die wir haben. Es ist ja nicht eine gerade Straße einfach bergauf, sondern hat immer auch seine Herausforderungen. Und darum treffen wir uns am Abend immer und wollen einfach lernen von Jesus selbst, von seinem Wort der Bibel. Zurzeit haben wir die WM in Schladming und wer gefeiert wird, hier sind natürlich die Helden. Immer was daraus gemacht wird, aus so einer Abfahrt oder so, das ist ein bisschen abnormal, aber das ist halt so. Und wenn es nicht bei uns wäre, wäre es woanders. Die ganze Welt, zumindest die Skifahrerwelt, applaudiert denjenigen, die gewinnen. Zählen tut letztlich nur der Medaillensieg. Das merkt man bei denen, die Vierte werden. Das sind die Österreicher in erster Linie. Weil sie werden Vierte und man hat den Eindruck, sie sind die totalen Verlierer. Weil zählen tut nur die Medaille. Und wenn man einen Österreicher fragt, wie schaut ein Athlet aus, wie du ihn dir wünschst, dann sagt der Österreicher, der sieht so aus, dass er gewinnt. Das ist ja, so will man die Athleten haben. Jemand, der gewinnt, ist ein Athlet nach österreichischem Denken. Und ich möchte heute fragen, wie sieht ein Mann, eine Frau aus, die Gott gefällt? In der Regel fragen wir andersrum, was kann Gott alles für uns tun? Wer ist Gott für uns und welchen Segen haben wir von ihm? Und das ist wichtig, dass wir darüber reden. Ich möchte aber heute mal andersrum fragen, wie können wir als seine Kinder ihm wohlgefallen? Was sagt das Wort dazu? Und ich möchte, um diese ein bisschen auszubauen, auf einen Mann schauen in der Bibel, der wird genannt, das ist ein Mann nach Gottes eigenem Herzen. Das wird über einen Mann gesagt, nicht, dass er der Einzige war, aber explizit steht so in der Bibel, er ist ein Mann nach Gottes Herzen. Mit anderen Worten, so hat sich Gott das ungefähr gedacht, wie ein Mann aussieht, der im Herzen Gottes ist, der ihm gefällt. Und der Mann, den kennen die meisten von euch, die die Bibel kennen, das ist David. Er ist ein Held in der Bibel, so wie wir die Helden hier vom Wintersport haben. Warum war er so besonders vor Gott? Und ich habe da drei Punkte, nicht weil das eine gute Predigt sein muss, aber ich habe zufällig drei Punkte, hat sich so ergeben. Ich möchte nämlich anschauen, wie ich möchte Gott gefallen. Ich nehme an, die meisten von euch würden sagen, ja, ich möchte Gott gerne gefallen. Aber wie sieht das dann aus? Wie mache ich Gott eine Freude? Gott liebt uns ohnehin, aber wie mache ich ihm eine Freude? Und der erste Punkt, der bei David ganz herausragend ist, bei David, er hat die Umstände seines Lebens nicht manipuliert, sondern er hat gewartet, dass Gott eingreift. Im Alten Testament haben wir die Geschichte vom König David und im 1. Samuel, Kapitel 24, ich lese da nur ein paar Verse vor. Da war es nämlich so, David war bereits gesalbt als König, schon als junger Mann. Aber der König war tatsächlich noch Saul. Und Saul, am Anfang hat er David recht gerne gehabt, aber dann wurde er eifersüchtig auf David. Und er begann, David zu verfolgen. über ihn schlecht zu reden. Und für 10 Jahre musste David davonlaufen von diesem wahnsinnigen Saul. Er musste sich verstecken in Höhlen, er hat sich im Ausland aufgehalten und so weiter. Saul war extrem ungerecht, wenn man die Berichte liest. Er war wahnsinnig, kann man sagen. Und dann war eine Geschichte, da hatte David die Möglichkeit, früher hat man ja in der Bibel, im Alten Testament, da war Krieg gehen normal, dass man den Feind umbringt, das war relativ normal. Wenn man die Bibel so liest, das war, sie sind in den Krieg gezogen, so wie wir sagen, wir gehen in die Arbeit. Und da lesen wir dann, dass David muss sich wieder verstecken von diesem wahnsinnigen Saul und er versteckt sich in einer Höhle. Und genau Saul mit 3000 Mann, so viel braucht es, um den David zu fangen. Und der König Saul mit seiner Mannschaft reitet bei dieser Höhle vorbei und er muss auf die Toilette. Und er geht auf die Toilette genau in die Höhle, wo der David und seine Männer ganz hinten drinnen sich verschanzen. Und ich lese nur ein paar Verse vor. Und David zog von dort hinauf und blieb auf dem Bergfesten von En-Gedi. Und da lesen wir dann, da war der Steinbockfelsen, das gefällt mir immer, so Felsen, da werde ich immer munter beim Bibellesen. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war. Ich liebe auch Höhlen. Und Saul ging hinein, und das steht hier in der Übersetzung, um seine Füße zu bedecken. Das ist ein poetischer Ausdruck, um zu sagen, er ging auf die Toilette. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer Davids zu ihm, sagten sie, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben. Seine Männer haben alle gesagt, David, das ist deine Gelegenheit, um dich zu rächen. Er hat dir so viel Unrecht getan, jetzt kannst du ihm zurückzahlen. Das hat der Herr gemacht. Gott hat dir diesen Tag geschenkt. Jetzt brauchst du nur noch vorgehen, während er auf der Toilette ist, nimm deinen Speer mit und die Sache ist vorbei. Das wäre sehr wirkungsvoll gewesen. Sie haben früher oft den Kopf abgehauen als Siegestrophäe, um dem ganzen Volk zu zeigen, der Feind ist geschlagen. Stellt euch vor, David hätte ihm den Kopf abgeschlagen, hätte selbst den purpurnen Mantel angezogen, den Königsmantel, Krone aufgesetzt und den Saul Kopf in der Hand. Die 3000 Männer draußen, die hätten mal geschaut. Die hätten gedacht, das ist gewaltig, das muss von Gott sein. So sahen es auch die Männer. Das ist von Gott. Und wisst ihr, was mir hier so imponiert? Da lesen wir dann immer Vers 7. Und er sagte zu seinen Männern, das sei ferne vor dem Herrn und vor mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, den Gesalbten des Herrn, tun sollte. Meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. David sagt, ich werde nichts tun. Gott selbst wird es tun. Wir lesen dann später im Vers 16, so sei denn der Herr der Richter zwischen mir und ihm. Er sehe da rein und führe meine Sache hinaus. Was mir an David gefällt, er hat die Gelegenheit nicht wahrgenommen, um etwas zu tun, das Unrecht ist. Er sagt, Gott, deine Sache. Darum war David ein Mann nach Gottes Herzen. Er vertraute, dass Gott sich darum kümmert. Seht ihr, ihr seid jetzt angekommen und wir haben keine Ahnung, wie es euch geht. Jeder versucht natürlich, jetzt ist Urlaub und hofft, dass es eine gute Woche wird und ich hoffe es für euch. Aber ich bin mir sicher, einige sitzen hier, denen geht es nicht sehr gut. Eine Beziehung vielleicht gebrochen. Vielleicht ist eine Krankheit nicht die beste. Vielleicht Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Was immer es ist. Die Frage ist, können wir wie David sagen, Herr, du wirst es recht hinausführen. Ich werde nicht manipulieren, irgendetwas tun, das unrecht ist. Ich werde auf dich vertrauen. Das ist der erste Punkt, warum David ein Mann nach Gottes Herzen ist. Das zweite, was David hervorhebt in der Bibel, übrigens der Name David kommt in der Bibel 860 Mal vor. Fast in jedem Kapitel der Bibel würde man es aufteilen. David fragte nach dem Willen Gottes. Ein Satz wiederholt sich im Buch Samuel immer wieder. Im 1. Samuel 22, Vers 1 lesen wir, und David befragte den Herrn. Wir lesen dann im Kapitel 22, Vers 4, und David befragte den Herrn. Kapitel 30, Vers 8, und David befragte den Herrn. 2. Samuel, Kapitel 2, Vers 1, und David befragte den Herrn. Und 2. Samuel 5, 19 und 23 noch zweimal, und David befragte den Herrn. Es schien eine Angewohnheit des Davids zu sein, Gott zu fragen, was willst du heute von mir? Davids Anliegen war es, im Willen Gottes zu sein. Gott, was willst du von mir heute? Nicht das zu tun, was andere Menschen sagen, was logisch wäre, was rationell wäre, sondern Gott, was ist richtig vor dir? Wo steht mein Herz? Sieh dir, die Gefahr bei uns, auch als Christen, ist die, dass wir immer schon glauben zu wissen, was Gott von uns will. Das hat er die letzten 5 Jahre von mir gewollt, jetzt will er es morgen sicher auch. Eine Frage, die wir uns stellen müssen, ist jeden Tag neu zu fragen, Herr Jesus, was willst du heute von mir? Was ist heute dein Wille für mein Leben? Ich kann mich so gut erinnern, ich war früher öfter in Kalifornien, da habe ich gepredigt bei einem Konferenzzentrum, Forest Home hat das geheißen, und das war ein so wie der Dauernhof, nur viel größer, da waren 1300 Gäste, Riesenort. Und da war eine Frau in der Rezeption, eine alte Frau aus Kalifornien mit einem wilden Slang. Und ich vergesse nie, wie sie gesagt hat, so, I never do anything before I have not talked with the Lord about it. Ich tue niemals irgendwas, ohne vorher mit dem Herrn geredet zu haben. Und sie war eine Frau, der ich es abnahm. Einfach eine herzliche, liebe Frau, die mit Jesus leben will. Und David schmiedet nicht seine eigenen Pläne, sondern er ist Gott gehorsam und vertraut, dass Gott eingreift. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn wir das tun, was Gottes Wille ist, sind wir nicht verantwortlich für die Konsequenzen. Das ist sehr entlastend. Wenn ich das tue, was Gott will, bin ich nicht verantwortlich für das, was rauskommt. Und darum ist es so wesentlich, nach Gottes Willen zu fragen. Im Willen Gottes zu sein, heißt übrigens nicht, keine Fehler zu machen. David hat Dutzende Fehler gemacht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass David immer zurückkam zu Gott. Und mir gefällt, das ist einer meiner Lieblingsverse, 2. Samuel 22, 31. Da sagt David, er sagt, Gott, dein Weg ist vollkommen. David sagt, mein Weg ist nicht vollkommen, aber Gott, deiner ist vollkommen, denn du mit mir gegangen bist. Ich bin gefallen, ich habe gezweifelt, aber Gott, dein Weg ist vollkommen. Und der dritte und letzte Punkt noch, warum war David ein Mann nach Gottes Herzen? Er war sich seiner eigenen Schwäche und Fehlerhaftigkeit voll bewusst und lebte deshalb aus der Kraft Gottes. Eine der bekanntesten Geschichten natürlich ist David und Goliath. Und im 1. Samuel 17, ich lese nur zwei Verse vor daraus, im 1. Samuel 17, 45 und 46 lesen wir, und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen, und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben, und die ganze Erde wird erkennen, dass Israel einen Gott hat. Die ganze Erde wird erkennen, nicht, dass ich ein super Steinschleuderer bin. Was wird die Erde erkennen? Dass Israel einen Gott hat. David sagt, du hast Waffen, die ich nicht habe. Du hast eine Kraft, die ich nicht habe. Objektiv wirst du mich in Stücke hauen. Aber ich komme im Namen Gottes. Und die Welt wird erkennen, dass du siegst. Und du kannst sogar einen kleinen Jungen wie mich nehmen, um das zu tun. Wisst ihr, was das Schöne ist? Christus lebt in dir. Wenn du jemand willst, suchst, der dir helfen kann, musst du mal nur in den Spiegel schauen. Denn Christus wohnt in dir. Es ist eigentlich wunderbar, was wir haben, den Gott der Herrscharen, der Himmel und Erde gemacht hat. David rechnete mit Gott. Und das ist der Unterschied zwischen David und Saul. Wisst ihr, was Saul gesagt hat? Das lese ich euch noch vor, 17,33. Da hat Saul gesagt, 17,33, aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann, er aber ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Saul sagt, wenn ich das logisch anschaue, David, das geht nicht, du musst verlieren. Saul redete zwar über Gott, aber er glaubte nicht an einen allmächtigen Gott. So redet auch ein Atheist. Jeder Atheist sagt, hier sind so viele Krieger, hier sind so viele, da wo mehr sind, die werden gewinnen, ist logisch. Aber es ging weit darüber. Und dann ist auch noch interessant, im Kapitel 18, Vers 17, da sagt Saul zu David, schließlich sagt er ihm, ja, geh und kämpfe. Und das hat mir gedacht, das ist gewaltig. Da sagt der König Saul zu David, David, kämpfe den Kampf des Herrn. Er sagt, David, kämpfe, Gott ist bei dir. Und dann steht noch ein Satz dabei. Zu sich selbst aber sagte er, die Philister, die werden ihn schon abschlachten. Er selbst benutzte religiöse Sprache, aber innerlich hat er gehofft, dass sie ihn abschlachten. Manche Menschen glauben, nur weil man Bibel spricht, ist man auch ein geistlicher Mann. Das ist noch lange nicht der Fall. Kapitel 17, Vers 37 sagt Saul sogar zu David, der Herr sei mit dir. Hätte Saul das geglaubt, warum ist er nicht selber gegangen? Saul war viel größer als David. Er war so groß, dass sie ihn zum König machten. Der war vielleicht gar nicht viel kleiner wie der Goliath, keine Ahnung. Warum ging er nicht? Weil er nicht glaubte an Gott, nicht an seine Kraft glaubte. Er hat zwar biblisch geredet, der Herr sei mit dir, das klingt ja wunderbar, aber es war für ihn keine Realität. Und da müssen wir uns selber immer prüfen. Völlig egal, wie alt du bist, völlig egal, ob du Theologe bist oder sonst was, ist unsere Sprache wirklich Realität. Und die Essenz des Christseins ist, mit Jesus zu leben, um mit ihm zu rechnen. Ein letzter Gedanke noch. David hat nicht um Kraft gebetet. Sehr oft beten wir auch als Christen, Herr, jetzt ist der Tag für uns, ist auch nicht falsch jetzt als solches, aber wir beten, Herr, gib uns Kraft und so weiter. Aber was darin beinhaltet ist, dass ich sage, ich habe ja selber auch Kraft, aber Herr, wenn sie mir ausgeht, ein bisschen extra wäre gut. Wisst ihr, was David gebetet hat? Psalm 28, Vers 7, der Herr ist meine Stärke. Psalm 118, Vers 14, meine Stärke ist Gott. Moses hat gesungen in Exodus 2. Mose 15, 2, meine Stärke ist Gott. Gott gibt dir nicht Kraft, er ist die Kraft. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Ziemlich groß. Ich habe es mal so gehört, wenn ich am Flughafen einchecke, fliegst wohin? Und du sagst zur Stewardess, könnt ihr mir helfen zu fliegen? Da wird die Stewardess sagen, nein, aber wir können dich fliegen. Du musst nicht mit den Händen flattern und wir helfen dir dabei. Wir werden dich fliegen. Du musst nur sitzen. Dann setzt sich der liebe Mann hin und sagt zu seinen Nachbarn, du, wie lange kannst du schon fliegen? Dann sagt er, ich kann nicht fliegen. Ja, aber du fliegst ja schon lange. Ja, stimmt, aber ich kann nicht fliegen. Ich habe keine Kraft, selber zu fliegen. Und Gott gibt mir nicht extra Kraft, damit ich besser fliegen kann, sondern er fliegt mich. Das ist der Unterschied zwischen dem Gebet, Herr, gib mir Kraft, hilf mir ein bisschen besser zu fliegen, oder zu sagen, Herr, du bist meine Kraft. In David war überhaupt nichts Übermenschliches. Er war ein Mensch wie du und ich. Das Einzige, und das möchte ich von David lernen, er war ein Mann nach Gottes Herzen, weil er nicht manipuliert hat, sondern auf Gott vertraut. Und weil er aus der Kraft Gottes lebte und ihm vertraute, dass er es tut. Und so geht es uns. Was machen wir, wenn wir in Bedrängnis geraten, in Krisen sind? Beginnen wir zu manipulieren? Oder sagen wir, Herr, du weißt Bescheid. Und ich vertraue dir, dass es recht hinausgeht. Nach dem Ehebruch, das war ein großer Fehler von David, hat er gebetet, Psalm 51, 14, lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils. Ich möchte wieder Freude an dir, Herr. Und gib mir einen willigen Geist. Der willige Geist ist das Merkmal eines Menschen, der Gott gefällt. Und ich sage, Herr, ich bin willig. Das, was du mir zugegeben hast, will ich von dir nehmen. Und ich will dir vertrauen, dass du es machst. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir so danken für dein Wort, die Bibel. Herr, ich danke dir für das lebendige Wort, Jesus Christus. Dass er die Kraft ist in uns, die wir nicht sind und nicht haben. Vater, ich danke dir für Menschen wie der David. Ein Mensch wie ich, wie jeder hier. Mit all seinen Schwächen, mit den Fehlern, mit seinen Vergehen. Und doch ging er immer zurück zu dir. Danke, Vater, für sein Vorbild, nicht selbst zu manipulieren und Dinge zu machen in der Krise, sondern wirklich auf dich zu vertrauen. Danke, Vater, für ihn, wo er auf deine Kraft gehofft hat, in einer Situation, die für ihn übermächtig war, der Goliath. Wo er in deinem Namen ging, im Wissen, du musst es machen. Danke, Vater, dass er nach deinem Willen gefragt hat. Und so wollen auch wir von ihm lernen, Vater, um Männer, Frauen zu sein, nach deinem Herzen. Herr, wir wollen dir eine Freude machen. Es ist so gut zu wissen, dass du immer zu uns stehst, uns liebst, auch dann, wenn wir dir keine Freude machen. Doch Herr, gerade weil es so ist, wollen wir dir gerne eine Freude machen. Danke dir für den Abend und für das Miteinander. Segne uns diese Woche. Segne das Einsatzteam auf der Straße. Schenk, dass die rechten Leute angesprochen werden und ins Gartenhaus kommen und sich von dir ansprechen lassen, von deiner Liebe, von deinem Heiligen Geist. Schenk denen, die an der Straße und im Gartenhaus sind, Geduld und Liebe und Freundlichkeit, die von dir kommt. Schenk uns Bewahrung. Und Vater, ich bete für all die Teilnehmer hier, schenk ihnen eine entspannende Woche, wo sie sich erholen können an Körper, Seele und Geist. Und erfrischt und mit Freude zurückgehen können, da wo sie hergekommen sind. Herr, wir wollen es von dir erwarten, weil du ein guter Gott bist. Amen.